Ja, Leute, Pittis Podcast ist wieder am Start. Der Pitti ist wieder da und jetzt läuft hier im Hintergrund die neue Hymne, wenn die grandiose deutsche Fußballnationalmannschaft ein Tor schießt, dann läuft dieses Ding offensichtlich. Jetzt war ja eine Diskussion in letzter Zeit, ob das das richtige Lied ist, aber warum nicht? Und das Lied kommt natürlich aus einer der wichtigsten Bewegungen der deutschen Popkultur. Das muss man einfach so sagen. Und das ist nun mal die neue deutsche Welle, hier Peter Schilling. Und deswegen beschäftige ich mich heute mal komplett mit diesem Genre. Und wir haben also fast nur deutsche Musik heute am Start. Das ist ja auch mal was, ne? Sonst ist ja immer nur der letzte Song. Und ich sage mir, ich habe lange überlegt, was könnte man spielen. Und heute spielen wir eigentlich nur NDW. Nochmal den Refrain? Weiß nicht. Ich mag das eigentlich nicht so, das Lied. Aber ist egal. Er schwebt weiter. Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich nicht, dass wir dieses Lied sehr oft hören werden in diesem Sommer bei der Fußball-EM, weil ich da sehr, sehr skeptisch bin. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Also die NDW, das war, es ist doof zu sagen, man muss es miterlebt haben, aber es ist schon interessant. Ich habe es miterlebt. Ja, ich bin 1971 geboren und die neue deutsche Welle begann so ungefähr 1979. Und ich schicke euch jetzt mal, das Ganze ist ja heute eine Zeitreise, zurück. Diejenigen, die das auch miterlebt haben, die haben das auch einmal im Monat gehört, zu diesem Ding, was man, wenn man Musik hören und sehen wollte im Fernsehen, jedes Mal, einmal im Monat, pflichtprogrammmäßig sich angeschaut hat, nämlich das hier.
Hier ist das ZDF Berlin. 19 Uhr, 30 Minuten und 55 Sekunden. Herzlich willkommen im Studio 1 der Berliner Union Film zur Hitparade im ZDF. Guten Abend. Bedanke mich. Herzlichen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur 135.
Ja, das habe ich in dieser habe ich mir jetzt im Vorfeld nochmal angeschaut. Hier kann man natürlich alles sehen auf YouTube und so. Wieder der Dieter Thomas Heck kommt und die ZDF-Hitparade ansagt. Und das war tatsächlich sowas, was alle gesehen haben. Ja, wenn du Musik sehen wolltest, dann war eigentlich nur das drin, ZDF-Hitparade. Und da liefen ja eigentlich, sagen wir mal, in den 70ern nur Schlager. Das war ja nur deutsche Musik, die da lief. Und das war natürlich schlimm. Ja, da lief Howard Carpendale und wie die alle hießen, Marianne Rosenberg, Cindy und Bert. Und dann kann ich mich ja immer erinnern, wenn hier, oder Roland Kaiser, der war da auch schon am Start, wenn die da auf die Bühne gekommen sind, dann sind immer irgendwie aus den 70ern ein paar so Mamis gekommen, während die gesungen haben und haben denen dann Rosen überreicht. Ja, so, oh, das war echt schlimm. Ja, und damit bin ich aufgewachsen und im Radio lief halt auch deutsch, sagen wir, deutsche Rockmusik gab es ganz, ganz wenig. Es gab der erste, der eigentlich damit angefangen hat, Rockmusik auf Deutsch zu machen, das war der Udo Lindenberg mit eigenen coolen Texten und so, aber der lief nicht so viel im Radio, was im Radio lief war, aber kann ich mich genau erinnern, ein paar so dieser klassischen amerikanischen Rockbands, die man so kennt, ja, hier Journey fällt mir ein und The Knack, so ein paar Klassiker halt, das lief schon im Radio, aber sonst deutsch waren es eigentlich nur Schlager. Ja, und halt so ganz typisch seichte, furchtbare Popmusik. Und dann kam eben gerade bei dieser ZDF-Hitparade kamen irgendwann so diese ersten Bands auf, die ganz was anderes gemacht haben. Insofern ist es schon sehr interessant gewesen. Aber ich möchte dann trotzdem nochmal zum Anfang kommen. Der NDW, wo kommt denn überhaupt der Begriff her? Neue Deutsche Welle. Der Begriff kommt wirklich von einem Journalisten, Neue Deutsche Welle, und zwar der Burkhard Seiler hat es geschrieben, und zwar hat er sich bezogen auf ein Album der Band DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Und die haben ja so eine Mischung gemacht aus Punk und New Wave. Ja? Und weil New Wave natürlich neue Welle heißt, hat der Typ dann eben von der neuen deutschen Welle geschrieben. Und DAF haben also nicht viel gemacht, aber das erste Album, das eigentlich nur aus Instrumentalstücken besteht, das war schon mal bahnbrechend und der hat es da eben rezensiert und hat dann im Magazin Sounds, ja, im August 1979 und hat dann den Begriff neue deutsche Welle geprägt. Und das ist lustig, dieses erste Album, wie gesagt, besteht nur aus Instrumentalstücken. Und ich habe mal das zweite jetzt wahllos rausgegriffen. 24 sind es, die sind teilweise auch nur ein paar Sekunden lang. Und da hört man schon, dass es so dieses, ja, dieser Punk, Post-Punk, New Wave da ein bisschen Einfluss drauf hat. Deswegen Bild 2 von DAF. Ja, so geht es ein ganzes Album lang durch. Ne? Da könnt ihr euch mal vorstellen, wie ich leiden muss, wenn ich hier recherchiere für diese Sendungen. Da muss man sich ja da ein bisschen damit beschäftigen. Aber das war im Prinzip erst einmal eine Truppe, die aus zwei Typen bestanden hat. Nämlich dem Robert Görl, der Schlagzeuger. Und das ist ganz im Vordergrund hier das Rhythmische, das Schlagzeug vom Robert Görl. Und den Gesang hat der Gabi Delgado López gemacht, der auch schon gestorben ist, nämlich 2020. Und dann kamen noch ein paar andere dazu, Kurt Dahlke, Wolfgang Spielmanns und Michael Kemner. Aber im Prinzip war das der Kern dieser Band, waren diese beiden, Robert Görl und Gabi Delgado López. Und die haben eben, ja, sagen wir mal, diesen Post-Punk in die deutsche Musik eingebracht. Und was ist Post-Punk? Das ist auch ein bisschen schwierig. Also ihr wisst, dass es den Punk gibt, ja, der wurde in den 70ern entwickelt, eigentlich kommt er aus Amerika, Bands wie die Ramones, Television, dann Patti Smith Group und so weiter und in England natürlich die Sex Pistols, The Clash und so weiter. Ja. Der britische Punk war ein bisschen rauer als der amerikanische Punk, aber es war einfach ganz einfache, extrem sozialkritische Gitarrenmusik. Ja? Und da die so einfach war und eigentlich immer wirklich nur aus ganz wenigen Songstrukturen bestand, gab es nach relativ kurzer Zeit schon die Bestrebung, wir müssen das Ganze mal ein bisschen verfeinern, ein bisschen was Neues reinbringen, vielleicht auch ein bisschen mehr Rhythmus reinbringen, die Gitarre ein bisschen zurücknehmen. Und da kam der sogenannte Post-Punk. Und da hat man das Ganze noch ein bisschen mehr elektrifiziert und hat auch mit verschiedenen Klangfarben und vor allem mit verschiedenen Rhythmen gespielt. Und sagen wir mal, die bahnbrechendste Band überhaupt, und das ist heute das einzige englische Ding, ist natürlich Joy Division. Und wenn man jetzt gerade dieses von dem DAF sich angehört hat, dann könnte man hier mal auf hier Transmission von Joy Division kommen. Das war, da hört er schon diese Kälte, die da auch dargestellt wird, hier mit dem Bass und gleich im Schlagzeug-Sound. Das war sehr einflussreich für diese deutsche Band. Transmission, das ist vielleicht eine der großen Hymnen dieses Post-Punk. Die bekannteste Song von Joy Division ist Love Will Tear Us Apart. Ich habe da schon drüber gesprochen. Der Ian Curtis, der Sänger, Der hat überhaupt nicht lang gelebt, der hat sich dann auch umgebracht, schwer depressiver Mann, wurde natürlich dann auch irgendwie dadurch zur Kultfigur und aus Joy Division hat sich dann New Order entwickelt, die dann wirklich so Elektro-Pioniere wurden. Ja. Und also was man gemacht hat, das hört man da vielleicht ein bisschen raus, das ist auch noch Punk, aber es ist irgendwie tanzbarer, es ist rhythmischer, das Ganze. Ja. Und das haben eben auch diese Duff verstanden und haben das dann auch gemacht. Und deren größter Hit war das Ding mit einem ganz kontroversen Text, nämlich der Mussolini. Ja, da sieht man schon Ähnlichkeiten. Ja. Das ist jetzt kein E-Bass, sondern das ist ein Synthesizer-Bass, aber trotzdem, das klingt wie Transmission. Natürlich, das ist natürlich schon hart, ja. Also tanzt den Mussolini, das mag man in Deutschland vielleicht noch irgendwie halb lustig finden, aber hier tanzt den Adolf Hitler. Da haben natürlich dann auch gleich ein paar Leute geschrien, hier, das sind hier Nazis oder so. Natürlich haben die, ich habe auch ein Interview gesehen, ja, mit dem Robert Görl, die haben natürlich überhaupt nichts Politisches gehabt, ja. Die wollten eigentlich so ein bisschen provozieren. Insofern könnte man nämlich auch sagen, dass diese neue deutsche Welle mit dieser Provokation, ganz bahnbrechend war für weitere Bands, die dann folgen wollen, weil sollten. Schaut euch Rammstein an. Deren Konzept baut auf Provokation auf, ja. Und das ist im Prinzip hier auch, da ging's los, ja. Tanzt den Adolf Hitler. Ich kann nicht wissen, wie das ausschaut, wenn man den tanzt, ja. Und in Jesus Christus darfst du ja auch noch tanzen, ne? Das war Duff, die gab es nicht lange, aber die werden so als Pioniere dieser neuen deutschen Welle gesehen. Und was man auch sagen muss, die Punkbands, die wirklich versucht haben, diesen Punk nach Deutschland zu bringen, die waren nicht auf unserer Seite der Mauer oder unserer Seite Deutschlands. Also ihr wisst ja, ich bin aus Bayern, sondern das hat sich tatsächlich auch in der DDR ziemlich gut entwickelt. Und die Ikone dieser Zeit und auch der Punkbewegung, die ja sogar ausgewiesen wurde aus der DDR, weil man gewusst hat, die ist einfach so sowas von rebellisch, die können wir auch nicht einsperren, weil sie dazu schon viel zu bekannt ist. Das ist natürlich Nina Hagen. Und die Nina Hagen, die hat tatsächlich Punk-Songs gemacht, ja, mit ihrer schrillen Stimme. Natürlich kennt jeder, du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael, auch da muss man sagen, versucht die so den Schlager so ein bisschen zu parodieren, aber die hat richtige Punk-Songs gemacht auf dem Debütalbum der Nina Hagen Band, das sind so richtige klassische Punk-Songs drauf und zum Beispiel einer, der heißt TV-Glotzer, White Punks on Dope.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Empfang.
Vergessen.
Hammer, ne? Ich finde das schon sehr, sehr geil. Also die Nina Hagen, die kann einen natürlich auch tierisch auf den Nerv gehen mit ihrer Stimme und ihrer Attitüde und so weiter. Aber ja, das war bahnbrechend, ja. Das war reiner Punk, das war auch sehr, sehr, sehr kritisch, natürlich viel zu kritisch für die DDR und deswegen, wie gesagt, wurde die ausgewiesen und seitdem eben, naja gut, jetzt gibt es ja kein Ost und West mehr, das muss man sagen, wir denken aber immer noch dran, ich habe es ja vorhin auch gesagt, auf unserer Seite, auf der anderen Seite und so, aber die war da wegweisend. Die war auch deswegen wegweisend, weil die auf dieser Platte der Nina Hagen Band ganz tolle Musiker schon hatte, nämlich welche von Spliff, aber auf die komme ich dann auch noch. Also, was war die neue deutsche Welle? Eine Mischung aus Punk und Post-Punk und natürlich auch eine Mischung aus klassischem Rock'n'Roll. Auch das hatten wir eigentlich nicht in den 70ern. Ja, so zu klassischen Rock'n'Roll, natürlich, ich habe vorhin gesagt, wer hat den Rock auf Deutsch gemacht, das war der Lindenberg, ganz am Anfang natürlich, 50er Jahre war es Peter Kraus, Sugar Baby und so weiter, aber das ist komplett abgeebbt. Ja, man hat es in den 60ern, gab es mal die Rattles, das waren so eine Band, die da hat man gesagt, sind die deutschen Beatles, war natürlich grottenschlecht, das ist klar, aber das hat mit dem Rock und dem Deutschen hat es nicht so richtig funktioniert. Und deswegen hier der Lindenberg, die Nina Hagen, das waren so die wirklichen Pioniere. Und auch da spiele ich euch jetzt was von einer DDR-Ostrock-Band und zwar von der Band Pankow. Und da kann man sagen, das ist hier klassischer Rock'n'Roll mit, sagen wir mal, ein bisschen härter. Und auch das war, glaube ich, wegweisend und wurde auch hier bei uns kopiert. Ich werde heute nicht die Spider-Murphy-Gang spielen. Die Spider-Murphy-Gang, die haben bayerischen Oldschool Rock'n'Roll gemacht. Deswegen ist deren Hit Skandal im Sperrbezirk eigentlich vollkommen untypisch. Der passt eigentlich überhaupt nicht in diese ganze Musikrichtung, die sonst gemacht haben. Das war auch, glaube ich, also sowas wie ein Zugeständnis. Wir müssen mal so einen Hit schreiben, dann wurde es tatsächlich einer der allergrößten. Also die haben es auf bayerisch gemacht und Pankow haben es eben auf Deutsch, Hochdeutsch gemacht, Ostdeutsch, keine Ahnung. Rock'n'Roll im Stadtpark, im Stahlpark, Pankow. Also hier elaboriert, kommst du runter, das war der Text. Wir tanzen heute im Stadtpark Rock'n'Roll, Rock'n'Roll natürlich, ja, so muss das ausgesprochen werden. Ja, also es war so, auch so ein bisschen eine Mischung. Ja, Pankow, die es immer noch gibt und die offensichtlich eben gerade auch in der ehemaligen DDR, in den neuen Ländern wahnsinnig beliebt sind. Das muss wirklich nach wie vor ganz, ganz, ganz schön sein, wenn man auf so ein Pankow-Konzert gibt. Und die haben es komischerweise auch immer ziemlich gut geschafft, von der Zensur sich so ein bisschen fernzuhalten. Ja? Also ich kann Sehr empfehlen. Es gibt auf Dreisat in der Mediathek eine dreiteilige Doku über die neue Deutsche Welle. Und da werden auch eben diese Ostbands so ein bisschen porträtiert. Und ich fand, Pankow war somit die interessanteste. Und es wird auch eben darauf verwiesen, dass das schon wichtig war, was da in der DDR abging. Und das hat man natürlich mitbekommen. Gegenseitig. Auch wie es die Nina Hagen in dem Song sagt, ich klotz TV zwischen Ost und West. Natürlich haben die da drüben Westfernsehen geguckt, das ist klar. Ja, die haben halt die Hitparade gesehen und haben den unsäglichen Howard Carpendale sich da angeschaut und so. Ja, das gab's alles. Ja, und wir sind aber noch nicht in der Hitparade. Ja, also der Mussolini lief nicht in der Hitparade und das nächste Ding lief auch nicht in der Hitparade. Und das wird aber ganz häufig genannt als das mit Beste, was es jemals in aus Deutschland gab. Und zwar ist es die Band Fehlfarben. Und die Band Fehlfarben hat ein Album gemacht im Jahr 1980 und das Album heißt Monarchie und Alltag. Und wenn wir jetzt, also der deutsche Rolling Stone zum Beispiel, der hat einmal ein Special gemacht über die besten deutschen Platten aller Zeiten. Da war tatsächlich Monarchie und Alltag auf Platz 1. Kann ich null bestätigen. Ja, ich finde es okay. Ich weiß auch, dass das was Besonderes ist, weil es eben diesen Postpunk nach Deutschland gebracht hat. Aber das ist ein Album, das habe ich dreimal gehört oder so. Ja, also ist für mich, ich spiele auch jetzt nur den größten Hit von Fehlfarben, aber trotzdem. Ja, das Tolle ist bei denen, was die auch noch gemacht haben, die haben diesen Punk, diesen Postpunk gemacht und die haben dann auch noch Bläser mit reingebracht, was auch vollkommen neu war. Ja, also es ist innovativ und vielleicht auch deswegen wird es so geschätzt. Aber ich kann jetzt sagen, das ist das beste Album Deutschlands jemals. Ist mir auch egal, vielleicht gefällt es euch sehr gut. Fehlfarben, ein Jahr, es geht voran. Es geht voran. Ja, von Fehlfarben. Ja, kommen aus Düsseldorf und Wuppertal, wurden 1979 gegründet. Also das ist tatsächlich immer hier so, da ging es los 1979. Es gab dann auch verschiedene Zentren, nämlich hier schon im Ruhrpott, dann natürlich in Berlin. Und wir kommen dann auch noch drauf auf die Stadt Hagen, die eine Riesenrolle gespielt hat. Ja, und da war natürlich auch der Kemner von Duff mit dabei zum Beispiel und der Sänger ist der Peter Hein und tatsächlich gibt's die immer noch, machen auch immer noch, also ich finde, das habe ich mir mal angehört, die haben nochmal ein Album 2002 zum Beispiel rausgebracht, das heißt Knietief im Dispo, ist ganz cool, geht schon, ja, 2020 kam auch eins raus, ich kann jetzt nicht sagen, dass mir Fehlfarben wahnsinnig viel geben. Ich glaube, dass die nach wie vor ganz cool sind, dass man die live sich sicherlich anschauen kann. Hab da auch schon mal was gesehen auf YouTube und so. Aber ja, also das, da sagt man immer hier, Fehlfarben sind so mit die Wegbereiter. Duff und Fehlfarben. Ja. Und dann, wenn dann so eine Welle losbricht und wie gesagt, wenn man da von der Hitparade spricht und wenn die Leute da vollkommen konsterniert sind, dass eben nicht mehr der Howard Carpendale Rosen bekommt in der Hitparade, dann dann deswegen ist das Wort Welle vielleicht schon ganz gut, dann bricht die, ja, also die bricht über alles herein, und dann gab es natürlich, dann sind diese Bands aus dem Boden geschossen, ja, Hunderttausende, dann natürlich auch ganz viele, die wirklich nur den einen Hit hatten. Ja, aber das ist klar, die haben sich daran orientiert, und ich kann mir das auch nur so vorstellen, dass man sagt, boah, saugeil, endlich gibt es jetzt mal was anderes. Endlich klingt es nicht mehr wie griechischer Wein oder wie, was weiß ich, nachts, wenn alles schläft, oder schlimm, dass man das alles sogar kennt, ja, sondern wir hauen jetzt einfach komplett einen raus. Und es wird irgendwie immer wilder, das wird immer schriller, das wird immer bunter, das wird da immer cooler, wir machen Nonsens-Texte, und das ist natürlich saugeil. Ja? Und da ging dann alles. Und ich spiele jetzt bloß ein paar Sachen euch vor, bei denen ich denke, die sind einfach mit die geilsten. Ja? Da gibt's Listen ohne Ende. Ja, es gibt auch Kompilationen ohne Ende. Man sagt hier, das sind die 40 größten NDW-Hits. Da gibt's bestimmt auch Sendungen, Chart-Sendungen drüber und was weiß ich. Ja, aber es gibt auch viele Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen haben und auch heute noch nicht gefallen. Und es gibt aber ein paar Songs, wo du sagst, boah, das ist aber richtig cool. Ja, insofern möchte ich mich auf die so ein bisschen beschränken. Einer der NDW-Songs, die ich wirklich ganz, ganz sehr, 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 sehr mag, ist dieser hier. Pogo in Togo, Wolkenfänger und Sternenreiter. Das ist natürlich hier klassischer Punk. Ja, sehr, sehr geil, und vor allem halt auch tanzbar. Das ist, glaube ich, auch dann richtig schön, dass man halt immer tanzen konnte, dass das ganz was anderes war. Ja, und dann, wie gesagt, ich war ja um die zwischen 8 und 10, 11 Jahre alt, aber da war es eben gerade so, dass ich versucht habe, meine musikalische Idee irgendwie zu finden und die Sachen zu finden, die mir gefallen. Und natürlich waren es bei mir am Anfang die Beatles und dann ein bisschen Dylan und Stones und was hat mein Papa in seiner Plattensammlung hatte. Aber trotzdem magst du natürlich auch in deiner Sprache, ja, ich konnte da auch kaum Englisch oder so, in deiner Sprache was hören, ja. Und da schießen da diese Bands aus dem Boden und es kommt immer was, ja. Und es kommt in der Hitparade und der Dieter Thomas Heck war ja ganz schwieriger Charakter auch gewesen sein. Vor allem, der hat da gemerkt, dass sein Ding langsam aus dem Ruder läuft, ja, dass eben nicht mehr diese heile Weltschlager-Dinger da nur noch vorkommen, wo es vielleicht einmal um Sex mit der Frau des Kumpels geht oder irgend sowas, aber plötzlich wird es immer irrer. Ja, und das passt dann auch nicht mehr zu diesem Typen, der da in seinem Anzug dort steht und genau, es ist hier 19:30 und 41 Sekunden oder so, sondern genau das Gegenteil war der Fall, dass man ja gesagt hat, scheißegal, wie spät es ist, ja, wir tanzen jetzt oder so, ja, und der wurde ja dann auch abgelöst, weil klar war, das passt nicht mehr zusammen. Ich kann mich auch noch erinnern an Auftritte von Bands in der Hitparade, wo dann das Publikum, alles wahnsinnig konservative Leute natürlich, wo die dann auch gnadenlos gebuht und gepfiffen haben und so. Ja, also das waren tatsächlich was sowas Gesprächsthema dann auch. Ja, das kann man sich tatsächlich kaum noch vorstellen heute. Ja, Fernsehsendung. Also ich weiß von meinen Kindern, von meinen Jungs, Kinder ist natürlich, ne, werden jetzt auch groß, die schauen ja kein Fernsehen, sondern die suchen sich aus, was sie schauen wollen. Ja, und jetzt bin ich da mit 10 oder so, gab es 3 Programme. Und wenn meine Eltern am Samstagabend mal weggegangen sind, dann war ich bei der Oma und da lief dann irgend sowas hier zum Blauen Bock. Ja, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Da ist nur so Volksmusik gelaufen und da hat der Typ, der hat so schlechte Witze gemacht, der das moderiert hat und hat dann jedem so einen Steinkrug für Appleboy in die Hand gedrückt oder so. Ja, das würde ja heutzutage sich kein 10-Jähriger antun, müsste er auch nicht, weil er sich auswählen kann, was er anschaut. Ja, er kann sich Videos über, keine Ahnung, über Fahrräder anschauen oder kann Musik sich aussuchen, genau alles, was er gern hören mag. Ja. Aber bei mir war es halt so, ja, ich musste mir ja dieses Zeug irgendwie anschauen, was hättest du denn sonst gemacht? Und deswegen war das schon toll, was zu hören und was zu sehen, was einfach vollkommen neu und irre und schräg und lustig auch war. Das Tolle ist ja auch, dass die Neue Deutsche Welle auch wirklich sehr lustig war. Ja. Aber jetzt kommen wir mal zur allergrößten Figur der Neuen Deutschen Welle. Und das ist natürlich Nena. Und die hat es dann wirklich geschafft. Auf die konnte man sich einigen. Ja, die ist ja dann wirklich zum internationalen Star geworden. Natürlich auch ein bisschen gehypt worden, das mag auch alles sein, aber die hatte dann eine Reihe von Hits und die war dann auch nicht mehr wegzudenken aus der Geschichte und die hat dann auch einen Film gemacht und so. Ja, Nena, das waren ja so diese zwei Riesenfiguren, Nena und Markus. Ja, der Markus mit dem einen Song, Ich will Spaß, mit seiner grauenvollen Stimme dazu, wobei der da immer noch ganz gut davon lebt und, muss man auch sagen, relativ cool damit umgeht. Das war ja so ein schöner Junge, ja, so ein Schönling und die Nena natürlich auch irgendwo hübsch und so. Und da hat man natürlich, das hat man dann ausgeschlachtet und hat dann einen Film gemacht, wo die zwei sich ineinander verlieben und so. Ja, und dann kleine Taschenlampe brennen, schreib Ich lieb dich in den Himmel und so Zeug. Ja, das lief dann. Aber Nena, die hat es wirklich gemacht und klar kennen wir alle 99 Luftballon und Leuchtturm und irgendwie, irgendwo, irgendwann und dann hat sie ja 99 Luftballons, das wurde ja ein Nummer 1 Hit in den USA, unfassbar, ja, ein Riesending, natürlich auch auf Englisch dann gesungen und das war der Höhepunkt der neuen Deutschen Welle. Wahrscheinlich war es aber auch dann der Wendepunkt und von da an ging es dann ein bisschen bergab, weil andere das nicht geschafft haben. Egal, ich spiele einen Song. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Nena-Fan bin. Ich bin jedenfalls schon beeindruckt davon, was die geschafft hat. Ja? Und ja gut, die hat sich jetzt vielleicht in dieser Corona-Zeit ein bisschen ins Abseits gestellt, aber da muss man auch sagen, das war eine der wenigen, die mal eine Meinung hatten. Ja? Eine Meinung, die abseits war. Ja? Ob man die jetzt richtig oder falsch findet, aber das muss man ja auch sagen. Nochmal über Zensur zu sprechen. Ich kann nicht teilen, was die gesagt hat, aber die hat sich damit durch diese Aussagen hat die sich so ins Abseits manövriert, sie selber nicht, sondern wurde sie, dass die jetzt weg ist vom Fenster. Das ist Wahnsinn. Also da muss man schon mal über Freiheit und Meinungsfreiheit ein bisschen nachdenken, denke ich. Aber egal. Vielleicht für mich der schönste Song von Nena, weil der auch so ein bisschen punkig ist, ist der hier. Rette mich. Vom Album. Es ist Fragezeichen. Ich hab's jedenfalls da. Muss ich dann nochmal schauen. Vom Album Fragezeichen, erster Song. Ja, das ist natürlich auch geil, Videokassetten und so weiter. Ja, und ich ertrinke in Langeweile. Und auch das kann man sagen, also Langeweile war schon ein Thema, ja, in meiner Jugend. Ja, weil eben Fernsehen einem nicht viel gegeben hat. Ja, Radio war für mich toll, aber auch da, das kam dann erst. Ja, wenn der, deswegen hier für mich eine der großen Ikonen, der Thomas Gottschalk, der dann einfach hier ein bisschen progressivere Musik und gefällige für Jugendliche Musik gemacht hat, die denen was gesagt hat oder so. Ja. Aber zuvor war da wenig da. Ja. Ja, insofern, das war wichtig. Und Nena auch. Ja, schöner Slap-Bass und so. Das waren natürlich auch Top-Musiker, die in ihrer Band hatte. Und der Hitschreiber war Uwe Farnkog-Petersen. Da kann man sich auch noch erinnern, glaube ich. Es war der Typ mit der Keytar. Das war dieses Keyboard, das er sich umgehängt hat. Und der war immer so ein bisschen leicht geschminkt und hat da hier die Keyboard-Soli gespielt. Weit und breit kein Land in Sicht. Ich ertrinke in Langeweile. Ja, Nena aus Hagen. Ja, und tatsächlich kamen da aus dieser Stadt einige Bands. Also sie hat angefangen mit in der Band The Stripes. Der erste Hit war Nur geträumt, 1982. Und dann, das war der Durchbruch. Und 83 natürlich dann hier 99 Luftballons. Das war unglaublich. Und sie hat es tatsächlich geschafft, später noch weiter Hits zu haben. Ja, 1989 Wunder geschehen und dann das Duett mit der Kim Wilde zusammen und so weiter. Also unglaublich erfolgreich, hat tatsächlich auch 2020 das letzte Album gemacht und da war sie auch auf Platz 3. Ich habe die mal im Interview gesehen, konnte auch nervig sein, ja, aber es schadet nichts, wenn auch mal jemand nervig ist, das muss man ja auch sagen. Ja. Also Nena war die große Figur, die Galionsfigur, die natürlich auch ein bisschen angeeckt ist. Da kann ich mich erinnern, immer wenn 99 Luftballons in der Hitparade lief, da haben ein paar Leute gebuht und gepfiffen und so. Aber das war denen natürlich wurscht, ja, weil die Jugendlichen fanden es geil. Und da war natürlich auch ein großes Organ der Zeit und sehr einflussreich war natürlich die Bravo. Ja, und die Bravo, ich denke, alle 2 Wochen rausgekommen, die hat die natürlich gehypt ohne Ende. Und dann gab es den Starschnitt, ja, da gab es also alle 2 Wochen kamen 2, 3 so Schnipsel raus und jetzt konnte man dann zusammenkleben und konnte sich Nena lebensgroß ins Zimmer hängen. Also ich habe einen Starschnitt, schade, dass ich den nicht mehr habe, ja, aber das war Boris Becker. Ja, den konntest du also komplett, das war dann auch weit über 2 Meter groß, weil der praktisch Boris Becker beim Aufschlag war mit dem Tennisschläger über seinem Kopf. Und das habe ich dann brav gesammelt und zusammengeklebt und war dann bei uns unten im Hobbyraum hinter Boris Becker. Also ganz wichtig, die Bravo, die war nicht nur wichtig, was Musik anging, natürlich auch, ja, weiß man, Aufklärung und so weiter, aber schon allein auch deswegen ein Thema, weil Aufklärung von den Eltern offensichtlich vernachlässigt wurde. Kann ich jetzt bei mir nicht sagen, meine Mutter hat es gemacht. Aber das braucht's nicht, wenn oder das muss nicht gemacht werden, wenn es es nicht braucht, so rum. Und ich glaube, es hat's wirklich gebraucht, ja. Und dann gab's hier Dr. Sommer Team und was weiß ich alles. Das kommt alles in diese Zeit der neuen deutschen Welle. Ja. Und das war sicherlich auch für diese Zeitschrift, für die Bravo war das natürlich auch ein Segen. Weil wenn die Welle losbricht und wenn das Leute interessant finden, dann wollen die natürlich auch was lesen über ihre Typen und über diese Bands, die es da gibt und über diese Stars und was da alles passiert und wie toll das ist, dass die Nena eben auch nach Amerika geht und solche Sachen. Das will man ja alles, da will man sich ja damit auseinandersetzen. Insofern toll. Eine andere Band, die aus Hagen kommt, da kamen einige her, ist eine, die mehr in dieser Punk-Schiene ist und die es auch immer noch gibt. Und zwar ist es die Extra Breit. Das ist wieder klassisch Punk, ne? Ja, die Punk-Mädchen, ja, die hier die Ketten haben und die Streichhölzer und die Sicherheitsnadeln und so weiter, ja, und die Schule anzünden, ja, Wahnsinn.
Tatütata, tatütata, die Feuerwehr ist auch bald da, es brennt so gut, bald sieht man nur noch Glut, wo eben noch die Schule war, und sie singen, das ist neu, hurra, hurra, die Schule brennt.
Auch die haben gedacht, dass sie da groß rauskommen, hat leider nicht hingehaut. Und dann, weil natürlich da auch so ein bisschen die Schattenseiten, sieht man auch wunderbar in dieser Doku von Dreisat, dass der Kai Hawaii, der Sänger von Extra Breit, der hat natürlich dann, war voll im Drogensumpf und hat alles verloren, alle Kohle war weg und deswegen tingeln die natürlich jetzt immer noch durch und durch die Clubs und versuchen noch ein bisschen wieder was mitzunehmen aus der Zeit und so, das ist klar. Ja, also all das spielt da mit rein. Das wurden dann plötzlich Superstars und Superstars eben auch für ganz kurze Zeit, für 2-3 Jahre. Wie gesagt, von dem Markus Weismanns, der tritt halt irgendwann einmal mit seinem einen Hit und vielleicht noch mit kleine Taschenlampe tritt der halt irgendwie hier im ZDF Sommergarten oder wie heißt es, Fernsehgarten oder irgend sowas auf oder in irgendwelchen Feuerwehrjubiläen oder so, ja. Da gibt's keine Ahnung, was da an Kohle gibt, aber es gibt halt etwas an Kohle und so kann man da einigermaßen über die Runden kommen. Das ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das schön ist. Keine Ahnung. Also, ich meine, jeder hat seinen Job, ja, und würde jetzt keiner sagen, oh Gott, der Peterling macht dasselbe und so, macht halt seinen Job, ja, und der Markus lebt halt davon, ich will Spaß zu singen, ja. Keine Ahnung. Wenn ich den Hit gehabt hätte, würde ich es vielleicht auch machen. Ja, schaut ja nichts. Musst ja auch nicht jeden Tag 8 Stunden machen oder so. Reicht ja dann wahrscheinlich, wenn du es irgendwie 3-mal im Monat machst oder so. Also deswegen Neue Deutsche Welle, ja, das war ein Hoch, eine Hochzeit, ja, ein Höhepunkt, ja, und eben auch da ging alles, alles war möglich. Und jetzt glaube ich kommt wirklich mein absolutes Lieblingslied aus der Neuen Deutschen Welle. Und zwar ist das einfachste und das geilste. Und jetzt, wenn ich wieder auf die Hitparade komme, das waren für mich die coolsten Momente, als Trio aufgetaucht sind und da vorgetragen haben, weil die dieses Leck mich am Arsch Ding hatten, ja, weil der Kralle Krawinkel an der Gitarre, ja, sau cool, der Peter Behrens am Schlagzeug, der eben mit diesem Ding, dass man gar nicht dran denken sollte, dass das irgendwie live eingespielt wird. Ich glaube, bei der Hitparade war es so, der Sound, die Musik kam vom Band und der Gesang war aber live. Da haben die, glaube ich, Wert drauf gelegt. Ja? Und dann hat man eben gemerkt, dass eben der Sound eben vom Band kommt. Na, der Schlagzeuger, der hat den Apfel, das weiß ich noch genau, der hat einen Apfel gegessen. Oder er hat überhaupt sich nicht bewegt zu dem Rhythmus oder irgend sowas. Ja? Man hat also gemerkt, das war so der Stinkefinger. Es ist uns scheißegal. Wir stellen uns da hin und tun so. Ja? Das ist einfach diese Leck mich am Arsch Attitüde. Wir zeigen euch, uns ist es egal, aber wir werden trotzdem irgendwie erfolgreich damit. Das ist saucool. Und das bringt alles dieser eine Song auf den Punkt, der für mich wirklich Weltklasse ist. Ja, und da hat mir immer gesagt, ja, die können nichts anderes als da singen. Das musst du erst mal bringen. Und das ist ja auch, wenn man jetzt in die Kunst so ein bisschen geht, ja, das war ja eine Richtung in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, der Dadaismus, der eben gespielt hat mit Sprache, der sagt, dass Sprache im Wandel sein kann und dass man damit ganz viel entwickeln kann und so. Ja. Das haben die da aufgegriffen und haben aus dem typischen deutschen Schlager haben sie ganz was anderes gemacht, auch mit dem irre coolen Sound, mit dem irre coolen, ich darf nicht zu viel verraten, weil das ist ja heute hier, Achtung, Rätselfrage, mit einer irre coolen Herangehensweise und mit saulustigen, reduzierten Texten. Das ist für mich ein Wahnsinnssong. Da, da, da.
Aha, aha, aha.
Saugeil. Also ich finde es super, ich finde es vom ersten Augenblick, und ich kann mich genau erinnern, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, eben in der Hitparade, das hat mich fasziniert. Ja, und das ist, alles ist toll dran. Ja, und ich finde auch dieses Cover, ein weißes Cover mit so einem Edding wahrscheinlich, mit einem ganz schlechten Stift steht da Trio, schlecht geschrieben, mit einem Herz, durchgestrichenen Herz und mit einem nicht durchgestrichenen Herz drauf. Das ist Wahnsinn, das sind alles Statements, das ist spitze. Ja, also klasse. Und ich habe auch, also einmal, das werde ich auch nie vergessen, mein erstes Mal Rock am Ring, 1993, wenn mich nicht alles täuscht, da war es eigentlich schon vorbei, die Leute sind schon gegangen, dann hat der Veranstalter, Marek Lieberberg, ist noch auf die Bühne gekommen und hat gesagt, wir bleiben jetzt noch alle da und schauen noch Kralle Krawinkel an. Und der Kralle Krawinkel hat da noch gespielt, nachts um, was weiß ich, eins oder irgend sowas. Und das war ein Top-Musiker, das war eine Top-Band, das war richtig geil. Ja, der konnte das klasse, ist leider schon tot, der Gitarrist, 2014 gestorben, Schlagzeug Peter Behrens, 2016 gestorben und der Sänger Stefan Remmler, der lebt noch.
Da, 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 ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da.
Aus dem Jahr 1982. Wunderbar. Hört euch das bitte mal ganz an. Es gibt natürlich wieder eine Spotify-Liste, aber ganz ehrlich, das ist ja ganz einfach. Gebt auf eurem Streaming-Dienst, welchen ihr auch immer habt, gebt NDW ein, da kommen ja sämtliche Hits. Das ist ja klar. Ja? Gut, nicht alles war gut. Ja, es gab also auch hier irgendwie Sachen, die dann nur noch albern waren. Ja, Tretboot in Seenot, mach mir doch keinen Knutschfleck, Sommersprossen und so. Ja gut, das waren schon Sachen, da konntest du mitmachen oder so, aber na gut. Für die Albernheit, weil kleiner Gruß an den lieben Christian Pich, mit dem habe ich gestern gesprochen, habe gesagt, was ist denn für dich der größte Hit? Das ist ein ganz alberner, aber da können wir ja mal reinhören. Von, das sehe ich auch Wahnsinn. Also das, da komme ich jetzt, bevor ich spiele, die Liste der Interpreten. Ja? Erster futurologischer Kongress. Ja? Asphalt-Indianer. Ja? Blümchenblau. Brausepöter. was haben wir da? Cosa Rosa, ja, die hatten ja einen Hit, ja. Deutsch-amerikanische Freundschaft hat man, also ich hole jetzt ein bisschen. Erste weibliche Fleischergesellin nach 1945. Saugeil. Ja, Frauen und Kinder zuerst. Das sind ja die Gesunden, finde ich auch geil. Ja, Geiersturzflug ist auch eigentlich ein lustiger Name. Ja, die hatten auch so ein Beef mit dem Dieter Thomas Heck. Ja, der mochte ihre Songs nicht und hat einmal einen Song gar nicht angesagt. Er hat gesagt, hier ist der neue Song von Geiersturzflug. Während die dann wieder bei Bruttosozialprodukt irgendwann gesungen haben, am Mittwoch kommt die Müllabfuhr und holt sich einen runter. Das war dann ein Skandal. Ja? Und es wurde ja live aufgenommen, live gesendet. Ja? Also solche Sachen, da gibt es ganz lustige Geschichten. Ja? Welche Bands gab es noch? Keine Ahnung. Heißt eine Band. Knusperkeks, die Krankenschwestern, saugeil, ja, Lilly Berlin, naja, Lühl gibt's immer noch sogar, Mittageisen, Mittagspause, MKK, mittlere Katastrophenkapelle, Monopol, Morgenrot, ja, dann natürlich auch hier Nena, notorische Reflexe, Nylon-Euter, das ist Rotzkotz, Sternhagel, ja, die Straßenjungs, die Stricher, Westdeutsche Christen, The Wirtschaftswunder. Also es ist toll, ja, Zarathustra, Zoff und so weiter. Also eine Riesenbewegung und eine geile Bewegung. Jetzt hören wir mal so einen Quatschsong aus der Neuen Deutschen Welle. Lieber Gruß an Christian Pich von Schrott nach Acht, Super Romana. Ist jetzt nicht mein Lieblingslied, aber macht ja nichts. Und da sieht man auch eins, was die auch gemacht haben, die haben wieder Schlager gemacht. Aber natürlich Schlager mit Witz, mit Ironie und so. Und das hat wahrscheinlich auch diese Typen, diese Schlager-Fuzis wahnsinnig gemacht. Wobei man natürlich eins sagen muss, den Schlager gibt's noch. Und der hat auch immer wieder ein Revival, was ich in meinem Leben nie verstehen werde. Ja, aber der Schlager hat sich irgendwie dann trotzdem durchgesetzt. Ja, und tatsächlich manchmal, wenn ich so kurz vorm ins Bett gehen an einem Samstagabend, wenn ich noch ein bisschen durchschalte und mir das manchmal dann wirklich so anschaue, wenn so Schlagernacht kommt oder so, und das kann ich wirklich bestätigen, dass ich es noch nie länger als 10 Minuten mir angeschaut habe, aber das ist Wahnsinn, was da nach wie vor für eine heile Welt transportiert wird mit wahnsinnig grauenvollen Texten, furchtbaren Songs, aber den Leuten gefällt es offensichtlich, ja, und das ist eine ganze Industrie. Und du musst natürlich auch sagen, dass ein Haufen dieser alten Schlagertypen, der Carpendale und der Roland Kaiser, die sind ja immer noch am Start. Die sind hoch betagt, Ende 70 oder irgend sowas, aber die sind immer noch da. Also, und das muss man auch sagen, die machen immer noch was Neues. Ja, extra breit machen nichts Neues mehr oder so. Und der Markus, der, wie gesagt, der singt immer noch das von früher. Also der Schlager, so hart wie es klingen mag, der Schlager hat sich mehr durchgesetzt. Boah, das ist aber keine gute Message heute. Aber ist egal. Gut, jetzt machen wir noch einen, der auch einen wahnsinnigen Hit hat, der auch so ein bisschen irrer Typ ist. Das ist Joachim Witt, der Goldene Reiter, wo auch so ein bisschen hier die Psycho-Schiene geritten wird, ja, und wo es eben darum geht, dass eben einer eben abtransportiert wird. Das werde ich nicht spielen. Ich spiele seinen zweitgrößten Hit. Das ist der Herbergsvater, Joachim Witt aus Hamburg. Jetzt in der neueren Version, weil der noch am Start ist. Der hat ja auch dann den Hit Die Flut im Jahr 1998 gehabt, zusammen mit dem Peter Heppner, so einem Synthie-Pop-Typen. Und der Joachim Witt, ja, das ist einer der wenigen, die es auch so ein bisschen geschafft haben, wenn ich jetzt vorhin vom Schlager gesprochen habe. Ja. Er ist auch politisch engagiert, sehe ich gerade. Ja. Seit Januar 2024 ist er Mitglied der Partei Bündnis Sarah Wagenknecht. Vernunft und Gerechtigkeit. ihr wisst, ich werde keine großen politischen Statements hier abgeben. Aber wahnsinnig produktiv. 1980 das erste Album gemacht. Dann 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 Alben gemacht. Ja, Bayreuth 1 und Bayreuth 2, das war eben da war die Flut dabei, der Song, letzte Album aus dem letzten Jahr, der Fels in der Brandung, und auch das ist Platz 7 geworden. Also der hat es auch geschafft, ist auch schon 1949 geboren, immer noch dabei. Ich bin euer Herbergsvater und sage hey, hey. Ja, solche irren Texte haben es geschafft, Hits zu werden. Und ja, ey, lass das sein, Kinder. Ist geil. Ja, jetzt kommt für mich so langsam Richtung Ende die coolste Band der neuen deutschen Welle. Und das ist Ideal. Die macht, also natürlich sind Trio die coolsten, ja. Aber sagen wir, musikalisch auch dann schon noch ein bisschen, sagen wir, Trio wollten ja nicht mehr. Ja. Ideal ist schon eine Band, wo man merkt, dass das musikalisch auch wirklich ganz, ganz toll ist. Ja. Und von denen spiele ich euch jetzt mal zwei Songs an. Mein Lieblingssong von Ideal ist natürlich Blaue Augen. Deine blauen Augen machen mich so sentimental. Aber den mag ich jetzt auch nicht. Ich habe auch schon mal ein Augen-Special gemacht, da ist das eh schon vorgekommen. Man sieht den Wandel so ein bisschen an diesen beiden Songs, die vom gleichen Album, Blaue Augen, eben heißt das Album, das Debütalbum eben aus dem Jahr 1980. Das eine ist ein reiner Punk-Song, der heißt Berlin, und das andere ist für mich vielleicht nach Da so auch Lieblingssong aus der neuen deutschen Welle. Erstmal Ideal mit Berlin. Und da werden wir auch gleich drauf kommen, was das dann beeinflusst hat.
Die Bahn auf Zoom, mein Zug fährt ein. Ich steig aus, um wieder da zu sein. Zur U-Bahn runter am Alkohol vorbei. Richtung Kreuzberg, die Fahrt ist frei. Gott, wo seid ihr? ich spring vom Zug. Zwei Kontrolleure, einen Betrug. Im ersten Zahn die Rolltreppe raus. Verdrücken halten die Beamten auf. Oranje Straße, hier lebt der Koran. Da hinten fängt die Mauer an. Marianenplatz rot verschrien. Ich fühl mich gut, ich steh auf Berlin. Ich fühl mich gut.
Ich steh auf Berlin.
Ich fühl mich gut.
Ich steh auf Berlin.
Das ist Punk mit noch so einem Keyboard dabei, ne? Saugeil. Und das muss man natürlich auch sagen. Man muss ein paar Worte dann über Annette Humpe verlieren.
Ruinen und Majoran, zum Kanal an Ruinen vorbei. Da hinten das Büro der Partei, auf dem Gehweg Hundekot. Ich trinke Kaffee im Morgenrot. Später dann in die alte Fabrik, die mit dem Ost-West-Überblick. Zweiter Stopp und dahinter Hof. Neben mir wohnt ein Philosoph. Fenster auf, ich hör Türkenmelodie. Ich fühl mich gut, ich steh auf Berlin. Ich fühl mich gut.
Wir stehen auf Berlin.
Ich fühl mich gut.
Ja, Annette Humpe, die Sängerin von Ideal. Wo ist sie geboren? In Hagen. Ja, auch die kommen aus Hagen, aber die Band Ideal kommt dann schon aus Berlin. Die ist offensichtlich nach Berlin gegangen. Sie hat lange Pause gemacht, hat aber das Projekt Ich und Ich mit dem Adel Tawil gehabt und hat wahnsinnig viel produziert. Ja, hat für die Gruppe DÖF, ja, der deutsch-österreichische Freundschaft, die Kodo der Dritte, das finde ich, das mag ich zum Beispiel überhaupt nicht gemacht. Ja, hat eben mit ihrer Schwester Inga Humpe auch Alben gemacht, Humpe und Humpe zum Beispiel, da ist sie gut damit rausgekommen und hat wahnsinnig viele Auszeichnungen auch bekommen, ist eine der einflussreichsten Produzentinnen Deutschlands. Und interessant, ihre Schwester ist eben auch voll am Start. Ja, die ist zum Beispiel bei Zweiraumwohnung. Also ganz interessant, Annette Humpe, die Sängerin von Ideal. Großartig, ja, muss ich echt sagen. Und auch großartige Band. Und jetzt, sag ich mal, das ist vielleicht, das mag ich mit am liebsten, diesen Song von Ideal. Das ist der Monotonie.
Monotonie.
Weil da kommt ja so ein bisschen auch dieser Groove-Reggae-Einfluss. Ja. Natürlich auch was von Blondie, ja, überhaupt die ganze Band, ja, Annette Humpe, blonde Frau vorne dran und hier coole Backing-Band und so, das, vielleicht mag ich es auch deswegen ganz gerne, es hat also ein Reggae-Ding, ja, also, ich mag das. Ja, und bevor jetzt der vorletzte Song kommt, muss man natürlich auch sagen, dass irgendwann nicht nur diese neuen deutsche Welle-Bands davon profitiert haben, dass deutsche Rockmusik gehört wurde, sondern eben andere. Also Bab, Die Ärzte, Die Hosen, Klaus Lage, Herbert Grönemeyer, die haben auch dann alle in dieser Zeit angefangen sind, groß rausgekommen. Das zählt man natürlich nicht mehr zur neuen deutschen Welle. Das ist halt deutsche Rockmusik. Aber ich glaube schon, dass die Initialzündung für diese deutsche Rockmusik aus der neuen deutschen Welle kommt. Und jetzt wird vielleicht einer der allergrößten Hits, Falco natürlich auch, ja, wobei der nicht, weiß man ja, dass der aus Österreich kam, aber auch das hat damit dazu beigetragen, ja, der dann auch noch so ein bisschen Hip-Hop mit reingebracht hat, was natürlich Weltklasse war und bahnbrechend. Aber das hat alles schon auch mit diesem, ja, mit dieser Welle, die da eben durchbricht, zu tun, denke ich. Deswegen ganz, ganz wichtig, die deutsche, neue deutsche Welle für die deutsche Popkultur. Und eine Band, die es schon ein Jahrzehnt lang gab, die hat auch einen Riesenhit gehabt. Und da gab es auch Leute, die gesagt haben, das gehört zur neuen deutschen Welle, hat natürlich damit gar nichts zu tun. Aber es ist natürlich Kraftwerk. Und jetzt habe ich gerade gesagt, Monotonie ist das zweite schönste Ding nach da, aber es ist natürlich das Model von Kraftwerk, das ist klar, das ist ein unfassbar guter Song und der ist sehr untypisch für Kraftwerk, weil die, über die habe ich schon ganz viel gesprochen, weil die diese elektronische Musik auf ein ganz anderes Level gebracht haben und aber die haben halt wenig so 3,5 Minuten Hits gemacht, aber der ist einfach auch perfekt produziert, gemacht, getextet, da passt alles. Deswegen muss das sein. Das Model.
2, 3, 4.
Wunderbare Stelle, die müssen wir noch hören. Ja, klasse. Also ich glaube, keiner würde jetzt denken, dass die Kraftwerk zur neuen deutschen Welle gehören. Natürlich nicht, aber man hat eben gesagt, dass der Song irgendwie dazu passt. Natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass die sich da so ein bisschen mit haben beeinflussen lassen. Ja, Leute, das war der vorletzte Song. Was kommt denn vor dem letzten Song? Natürlich die Rätselfrage, Leute. Und der liebe Norbert, der letzte Woche hier war, das war ganz schön zum Soundtrack seines Lebens, der hat Fragen zu Rod Stewart gestellt und beantwortet haben die. Der Axel, der Manuel, der Matthias 1 per Telefon, mit dem habe ich gestern telefoniert, und der Mich. Und sehr schön, und es ging um, wie gesagt, Rod Stewart. Und der Rod Stewart, das erste war das größte Weltrekordkonzert überhaupt, war Rod Stewarts Silvesterkonzert 1994 an der Copacabana in Rio de Janeiro mit 4,2 Millionen Besuchern. Jetzt sagen natürlich böse Zungen, das sind sowieso immer Millionen Leute an Silvester, deswegen ist es im Prinzip wurscht, ob du da ein Konzert aufbaust oder machst oder nicht. Also das, gut, will ich jetzt nicht irgendwie anzweifeln oder so, aber das war hier, wie gesagt, dieses Weltrekordkonzert. Dann habe ich gefragt, wie viele Nummer 1 Alben hatte er in Folge im UK, und das sind 5. Every Picture Tells a Story 71, Never a Dull Moment 72, Smiler 74, Atlantic Crossing 75 und A Night on the Town 76. Man muss sich auch vorstellen, 5 Alben in 5 Jahren. Ja, das ist also irre. Ja, das war das. Und der letzte Teil, weil der Norbert ja ein Autofan ist, der ist auch ein großer Modelleisenbahner, hat mir der Axel geschrieben, aber eins seiner Autos ist ein Ferrari F50, von dem es offiziell nur 349 Exemplare gibt. Ja, also ein so Ding hat der zu Hause stehen. Das ist natürlich Wahnsinn. Ja, das waren die Fragen zu Rod Stewart, und heute Rätselfrage zu Trio. Sie stammen aus einer Stadt, logisch, und gaben dort in dieser Stadt ihr erstes Konzert. Wie heißt die Stadt und was ist die Location? Sehr geil. Ja, erster Teil. Der zweite Teil, das ist auch echt hochinteressant. Wer hat denn da produziert? Und das ist ja ein relativ bekannter Musiker. Woher kennt man ihn und was hat er, also er hat als Produzent nicht so viel gewirkt, aber wo hat der zum Beispiel unter anderem mitgespielt, könnte man also 2-3 Sachen nennen oder so, das wäre interessant. Zweiter Teil und dritter Teil, das ist klar, ihr habt da gehört und der Sound, der Hintergrund Elektro-Sound kommt von einem bestimmten Keyboard. Wie heißt dieses Keyboard und... Das könnt ihr ja vielleicht mal nachschauen. Was zahlt man jetzt für dieses Keyboard so? Ich habe sehr schön erst neulich mit jemandem drüber gesprochen, mit dem Chris. Und der hat sich's nämlich gekauft. Und das war viel billiger, als ich gedacht hätte. Ja, also schaut doch mal nach, was man für dieses Keyboard jetzt heutzutage zahlen würde. Ist geil. Sehr schön. Das war die Rätselfrage zu Trio. Ja, und jetzt, wie ging es weiter mit der neuen deutschen Welle? Das ist jetzt so der Schluss. Jetzt kommt der letzte Song. Ja, wir haben diese Interpreten. Wir wissen, dass die Typen wie der Markus und der Peter Schilling und so weiter, dass die immer noch davon leben. Es hat großen Einfluss gehabt. Es gab dann irgendwann die neue deutsche Härte. Ja, dann Rammstein habe ich schon genannt. Eisregen und so weiter. Also Bands, die auch mit Provokation gearbeitet haben, die den Rock ein bisschen härter gemacht haben, ein bisschen weniger punkig, aber mehr in dieser Industrial-Schiene auch waren, Umf zum Beispiel fällt mir noch ein, auch das geht zurück auf die neue deutsche Welle. Und vor 20 Jahren gab es eine Band, bei der ich dachte, das ist jetzt wirklich die große Zukunft der deutschen Popmusik wieder, und es hat auch leider nicht lange gedauert, aber mindestens ein Album lang, wenn nicht 2 oder 3 Alben lang, waren sie wirklich toll, und die waren live unfassbar gut. Ich habe die, glaube ich, 3-mal gesehen, und das erste Mal, als ich die gesehen habe, ich dachte, ja, das ist eine Frau zum Verlieben, die da vorne auf der Bühne steht. Und zwar waren das Wir sind Helden. Und wenn ihr euch so ein bisschen noch erinnert an das, was gerade Ideal vor ein paar Minuten lief, also diese Band Ideal, wie das beeinflusst, Wir sind Helden beeinflusst, das ist vollkommen sofort da. Das merkt ihr sofort. Ja, deswegen, Wir sind Helden sind für mich sowas gewesen wie die Neuen der neuen deutschen Welle, 20 Jahre später. Ja, neue deutsche Welle ist 40 Jahre hier ungefähr, ja, also Anfang der 80er. Anfang der 2000er, Wir sind Helden. Da gab es auch einen Haufen Bands, gerade so Female Fronted deutsche Bands, Juli und Silber, Silbermond und so ein Kack. Das hat ja auch, das war auch so ein neues Ding wieder. Deutsche Rockmusik. Ja. Hat wieder ein bisschen abgeebbt. Vielleicht kommt nochmal eine neue deutsche Welle. Keine Ahnung. Jedenfalls, das war für mich wunderbar. Guten Tag, Wir sind Helden. Vom Debütalbum. Eins der besten Debütalben, finde ich überhaupt. Die Reklamation. Ja, das ist der Keyboard-Sound, ja, wie bei Ideal.
auf dem Angebot die Sonderaktion. Tausche blödes altes Leben gegen neue Version. Ich hab es kaum zu Hause ausprobiert, da wusste ich schon. An dem Produkt ist was kaputt, das ist die Reklamation. Ich will, ich tausch nicht mehr.
Ich will mein Leben zurück.
Ich tausch nicht mehr.
Ich will mein Leben zurück.
Ich tausch nicht mehr.
Ich will mein Leben zurück.
Guten Tag, 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 ich gebe zu, ich war am Anfang entzückt.
Aber ja, Leben zwickt und drückt nur dann nicht, wenn man sich bückt. Guten Tag.
Es war auch ein Fernsehmoment für mich. Das war wirklich Zufall. Ich habe MTV geguckt, da war, ja, liefen da noch ein paar Musiksachen. Und da sehe ich das Video zu dem Song und denke mir, das ist geil. Das ist das neue Ding. Das ist das neue Ding. Und das war auch dann das Album, war es für mich auch. Saugeil. Natürlich auch ein bisschen rückwärts gewandt, weil es im Original wie Neue Deutsche Welle klingt, aber ich hab's geliebt.
Tausche blödes altes Leben gegen neue Version. Ich hatte es kaum zu Hause ausprobiert, da wusste ich schon. Und dem Produkt ist was kaputt, das ist die Reklamation. Ich will, ich tausch nicht mehr.
Leben zurück.
Ich tausch nicht mehr.
Leben zurück.
Ich tausch nicht mehr.
Leben zurück.
Guten Tag, ich will mein Leben zurück.
Ja, das ist Wir sind Helden. Guten Tag, die Reklamation heißt das Album. Ein super Album. Also, wenn ihr mal Zeit habt, hört ihr das euch mal bitte an. Das ist, ich finde es immer noch geil. Ja, das, danach, die Alben drauf, die haben mir dann auch nicht mehr gefallen. Das war nicht so toll. Ja, dabei gibt mir nur ein Wort oder irgend sowas. Das ist dann in die Richtung gegangen, die hat mir auch nicht so gefallen. Und dann auch live sind sie dann irgendwie, die gibt's ja auch sogar immer noch. Ja, das hat dann auch so eine gewisse Arroganz gekriegt, die nicht mehr schön war. Ja, aber das hat halt alles seine Zeit und die Zeit war eine Zeit lang echt richtig cool. Insofern super. Ja, Leute, das war das neue Deutsche Welle Special. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Nächste Woche kann ich ankündigen, das wird sehr cool. Da kommt der Michael Pauker und der betreibt eine kleine Kunstbühne seit einer noch nicht so großen Zeit, langen Zeit hier bei uns im Ort. Und das ist richtig cool. Und der möchte von ein paar Leuten, die dort schon gespielt haben, möchte ein bisschen Musik vorstellen und so ein bisschen über sein Leben erzählen. Das wird also höchst interessant. Soundtrack des Lebens von Michael Pauker nächste Woche. Und dann geht's auch weiter. Der Matthias 1 ist wieder am Start bald. Und ihr könnt euch freuen auf die nächsten Sendungen. Ja, Leute, bitte bleibt mir gewogen. Bitte hört mir weiter zu. Bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittyspodcast@gmx.de. Bitte hört weiter Musik und gebt mir auch Tipps, wenn er sagt, ey Pitti, mach mal das. Mache ich normalerweise gerne, wenn es kein Schlager-Special ist. Das wird es hier nicht geben. Ansonsten macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.